So, guten Morgen nochmal an alle, die ich nicht persönlich begrüßt habe. Wir freuen uns auch mal wieder hier zu sein in Bützow. Und ich darf herzliche Grüße von den Rostocker Geschwistern aus der Margaretenstraße übermitteln, die ja jetzt auch versammelt sind. Ja, danke schön. Nehmen wir mit. Es gab vor einigen Jahren mal eine Fernsehsendung. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die habe ich ganz gerne mal geguckt, wenn ich nachmittags Zeit hatte. Die lief immer so, ich glaube, um 16 Uhr schon. Da waren so Prominente eingeladen und die haben dann einen Gegenstand von einem ganz normalen Bürger, der da in die Sendung kam, vorgezeigt bekommen. Und das waren so Gegenstände, die jetzt nicht so alltäglich waren. Und dann mussten die Prominenten versuchen, durch bestimmte Fragestellungen die Funktion oder den Sinn eines bestimmten Gegenstandes zu erraten. Und das war immer ganz spannend. Da kamen also ganz seltene Sachen zum Vorschein, die man so gar nicht kennt. Und manchmal haben die Prominenten das relativ schnell aufgelöst und manchmal sind die auch nicht dahinter gekommen, was besondere, bestimmte Sachen so für eine Funktion hatten, wozu die gedacht waren. Ich habe euch heute auch mal so etwas mitgebracht. Ich zeige euch mal so ein Gerät hoch und wollte mal fragen, außer meine Familie jetzt, ob ihr euch vorstellen könntet, um was für einen Gegenstand es sich hierbei handelt. Macht mal einfach ein paar Vorschläge. Wie bitte? Eine Kamera, das wäre naheliegend. Ja, der kleine. Ein Fernglas, ja, könnte auch gut sein. Ein Vergaser vom Traktor, ja, auch nicht schlecht. Bis jetzt hat aber noch keiner ins Schwarze getroffen. Also hier so, da sind auch ein paar Knöpfe dran und. Wer war das? Ja, genau. Da ist wahrscheinlich ein bisschen Insiderwissen vorhanden. Tatsächlich, es ist ein Nachtsichtgerät, das ist schon richtig. Und man kann das benutzen als Restlichtverstärkung, wenn so ein ganz kleiner Mond am Himmel ist oder die Stadt ein bisschen Licht abstrahlt, dann reicht das aus, dass dieses kleine Gerät das Licht so weit verstärkt, dass man im Dunkeln gucken kann. Und wenn es aber ganz dunkel sein sollte und überhaupt keine Lichtquelle in der Nähe irgendwo vorhanden ist, hat man hier oben noch so einen kleinen Infrarotstrahler, den könnte man dann anmachen, eine künstliche Lichtquelle, die für menschliches oder tierisches Auge auch nicht sichtbar ist. Und dann wird ein Lichtstrahl geworfen und dann kann man tatsächlich bei totaler Dunkelheit die Dinge sehen, die einem sonst verborgen bleiben. Ich nehme das manchmal, um mir einen Überblick zu verschaffen, was da auf dem Acker so kreucht und fleucht nachts. Man könnte das sogar hinten auf die Waffe setzen, ist aber mit diesem verbauten, festen Infrarotstrahler in Deutschland so nicht erlaubt. Wenn jetzt die meisten von euch dieses Gerät gefunden hätten, ohne irgendetwas dazu, dann hättet ihr wahrscheinlich nicht so schnell gewusst, was ihr damit anfangen könntet. Dann wäre das relativ wertlos für euch gewesen. Hättet ihr dieses Gerät aber gefunden mit einer Bedienungsanleitung dabei, wäre das Ganze schon ganz anders. Dann hättet ihr lesen können, um was für ein Gerät es sich handelt, wie man es richtig benutzt. Und dann hättet ihr das einsetzen können und vielleicht abends auch mal eure Freude daran gehabt. So wichtig ist also eine Bedienungsanleitung. Ich habe mich gefragt, gibt es das nicht im Glaubensleben eigentlich auch, dass wir eine Bedienungsanleitung brauchen und auch haben? Wichtig geworden in diesem Zusammenhang ist mir ein Text, den wir zum Anfang gemeinsam lesen wollen und der steht im Matthäusevangelium im 5. Kapitel. Und zwar geht es mir um die Verse 17 bis 20. Matthäus 5, die Verse 17 bis 20. Die lese ich uns mal. Da ist Jesus also unterwegs mit seinen Jüngern und wieder mal in einer Unterhaltung und in diesem Zusammenhang sagt Jesus zu den Jüngern und denen, die ihn auch noch weiter zuhören, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Soweit also mal der Bibeltext, um den es uns heute geht. Ich möchte der Predigt mal eine Überschrift geben, die lautet: Die Heilige Schrift, das Handbuch des christlichen Glaubens. Das ist also das Überthema. Die Heilige Schrift, das Handbuch oder die Bedienungsanleitung des christlichen Glaubens. Und nun wollen wir mal drei Fragen im Laufe der Predigt an den Text stellen. Die erste Frage soll lauten: Warum können wir auf die Gültigkeit der Heiligen Schrift für unser Leben auch heute noch vertrauen? Warum können wir auf die Gültigkeit der Heiligen Schrift auch heute noch vertrauen? Die zweite Frage: Wie gehen wir richtig mit der Heiligen Schrift um? Wie benutzen wir sie richtig? Und die dritte Frage, die wir an den Text stellen wollen: Welches Ziel verfolgt Gott eigentlich durch die Heilige Schrift mit uns Menschen? Drei Fragen, zu denen wir nach Antworten aus dem Text heraussuchen. Gucken wir mal auf unsere erste Frage. Also, die erste Frage lautete: Warum können wir auf die Gültigkeit der Heiligen Schrift für unser Leben heute noch vertrauen? Die Antwort, die wir aus dem Text entnehmen, lautet: Weil Jesus ihre Gültigkeit bestätigt. Jesus bestätigt die Gültigkeit der Heiligen Schrift. Jeder ernsthafte Christ, das wird euch auch schon so gegangen sein, kommt irgendwann in seinem Glaubensleben mal an einen Punkt, wo er sein persönliches Gottesbild hinterfragt und wo er einmal prüft, was gehört eigentlich zum christlichen Glauben? Warum machen wir Dinge, die wir machen? Welche Vorstellung haben wir von Gott? Warum tun wir Dinge, die mit unserem Christsein eng verbunden sind? Warum feiern wir also regelmäßig Abendmahl? Warum gehen wir in die Gottesdienste? Warum beten wir? Tun wir das alles nur, weil das vielleicht unsere Eltern uns mal so vorgelebt haben? Oder machen wir das, weil wir ahnen, dass das irgendwie richtig sein könnte? Oder tun wir das, weil wir eine Grundlage haben und in dieser Grundlage darüber lesen und uns das gesagt wird, dass wir das tun sollen? Woher wissen wir also im christlichen Glauben, was richtig und was falsch ist? Diese Frage hat die Menschen immer wieder in der ganzen Weltgeschichte bewegt und umgetrieben, und sie tut es bis heute. Das alttestamentliche Judentum zu Lebzeiten Jesu hatte als Grundlage für ihren alttestamentlichen Glauben die Schriftensammlung des Alten Testaments. Und diese Schriftensammlung war der Gegenstand der jüdischen Lehre in allen Synagogen Land auf und Land ab. Aus diesen heiligen Schriften wurde jeden Sabbat gelesen. Und dann wurden die ausgelegt und interpretiert. Und aus ihr entnahmen die frommen Juden damals ihre Vorstellung von Gott, ihre Vorstellung von sich selbst und auch ihre moralischen Werte im Umgang mit ihren Nächsten. Alles, was frommes jüdisches Leben ausmachte, fand seine Begründung in den alttestamentlichen Schriften, also in der Heiligen Schrift selbst. Und im Mittelpunkt dieses jüdischen Glaubens, das wisst ihr auch alle, stand ja das mosaische Gesetz, das Gott durch seinen Knecht Mose dem Volk Israel einmal gegeben hat. Und jeder, der Gott irgendwie gefallen wollte, der einen Funken Ehrfurcht vor Gott hatte, der bemühte sich redlich darum, damals als Jude dieses Gesetz einzuhalten und nicht zu übertreten. Und nun, als Jesus anfing, öffentlich unter den Juden zu wirken, da hat das die frommen Juden ordentlich durcheinander gebracht. Denn Jesus lenkte nun den Blick vom krampfhaften Festhalten an dem mosaischen Gesetz, von der unbedingten Erfüllung des Gesetzes, weg hin zu ihnen selbst auf seinen stellvertretenden Kreuzestod. Er lehrte jetzt die Juden also: Zu Gott kommt ihr nicht, indem ihr das Gesetz halten wollt, sondern zu Gott kommt ihr nur, indem ihr an mich glaubt, als an seinen Sohn. Und damit hatten die meisten Menschen damals den Eindruck und das Gefühl, dass Jesus etwas völlig Neues einführen will, einen neuen Glauben, eine neue Religion begründen will. Und in der Tat hatte das Auftreten Jesu zunächst erst einmal so die typischen Muster, die bei so einer Entstehung unterschiedlicher Glaubensströmungen oder neuer Religionen in der Welt immer wieder auftraten. Da gibt es eine einzelne Persönlichkeit, die vollmächtig auftritt, die Menschen um sich herum schart, die vielleicht gerade da Menschen abholt, wo sie in ihren Problemen feststecken und die Masse um sich herum vergrößert. Dann werden noch Schriften dazu geschrieben, Bücher geschrieben. Und dann werden sie zur Grundlage dieser Ideologie erklärt. Jeder große Revolutionsbegründer hatte auch irgendwo in der Weltgeschichte immer sein eigenes Schrifttum, die dann tatsächlich historische Umbrüche auch vorbereitet, begleitet und begünstigt haben. Doch bei Jesus war das allem ersten Anschein entgegen anders. Jesus ist nicht revolutionär. Er ist nicht mal der Begründer einer neuen Religion, sondern Jesus löst den alttestamentlichen Gottesglauben nicht auf. Er knüpft daran an und führt ihn weiter zum Ziel. Denn das Erscheinen eines Weltenretters, zuerst fürs Volk Israel und dann in Folge auch für die Menschen aller Nationen, war schon immer das Ziel Gottes, auch im Alten Testament und im alttestamentlichen Handeln. Jesus ist also die Erfüllung der Verheißungen des Alten Testaments. Und darum ist nichts von dem, was geschrieben steht, auch im Alten Testament, unwichtig und nichtig. Das niedergeschriebene Wort Gottes gilt auch mit Jesus Christus weiter. Unangefochten bleibt es die Grundlage für allen christlichen Glauben. Wir lesen in den Evangelien immer wieder davon, dass Jesus die Pharisäer und Schriftgelehrten, die mit Fangfragen an ihn herantraten und ihn bloßstellen wollten, fragte: Habt ihr nicht gelesen, was geschrieben steht? Immer wieder sucht Jesus selbst diesen Bezug zum geschriebenen Wort Gottes. Und so wundert es nicht, dass es hier im Vers 17 aus unserem heutigen Bibeltext heißt, dass Jesus gesagt hat: Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Gesetz und Propheten, von denen Jesus hier redet, das sind zwei wichtige Hauptteile des Alten Testaments, der alttestamentlichen Schriften. Und an zahlreichen Stellen in diesem Alten Testament ist ja von Jesus, von diesem Christus Gottes selbst die Rede. Das hatten die vielen frommen Juden damals noch gar nicht begriffen, das hatten sie nicht erkannt. Und so musste Jesus sie erstmal lehren, die Schriften richtig zu verstehen, ihn darin zu entdecken. Und in diesen Worten des Herrn Jesus zeigt sich, dass er die Heilige Schrift für absolut zuverlässig und gültig, aktuell erklärt und bestätigt. Ich finde das ganz erstaunlich, dass Jesus das gegenüber seinen Jüngern so betont und die Schrift so eine wichtige Stellung einnimmt in seinen Augen. Denn ich habe mich gefragt, wozu brauchten die Jünger und die ersten Christen eigentlich noch das Alte Testament, die aufgeschriebenen Worte? Hatten sie mit dem persönlich anwesenden Sohn Gottes nicht ein viel stärkeres Zeichen göttlichen Wirkens in ihrem Leben? Ich meine, die vielen Wunder, die sie sahen, die Erlebnisse, die sie mit Jesus hatten, war das nicht viel überzeugendere Glaubensgrundlage als geschriebene Worte des Alten Testamentes? Ich meine, die waren dabei, als über 5000 Menschen von 5 Broten und 2 Fischen satt geworden sind, weil Jesus das Essen segnete und vermehrt hat. Die haben gesehen, wie Lahme wieder gehen konnten, und wie Blinde plötzlich sahen, nur weil Jesus sie heil gemacht hat. Und schlussendlich erlebten sie selbst, wie Jesus den Lazarus aus dem Totenreich zurückholte, der schon anfing, der Verwesung preisgegeben zu sein. Und da waren sie dabei und das haben sie erlebt. Wie gern wäre ich damals mit Jesus auch durch das Land Israel gezogen, hätte das alles erlebt. Was für eine euphorische Stimmung muss unter den Jüngern geherrscht haben. Ja, wir Menschen lieben solche Erlebnisse und solche Ereignisse, die uns beeindrucken, die uns emotional berühren. Und es stimmt ja auch, dass wundersames Wirken Gottes in unserem Leben uns trösten kann, wo wir Trost brauchen. Dass es uns Mut macht und unser Vertrauen in Gott stärkt. Aber als alleinige Grundlage für den Glauben taugen solche Erlebnisse leider nicht. Als Fundament für unser Christsein reichen die nicht aus. Oft genug ist die Wirkung solcher Erlebnisse mit Gott, solcher Erfahrungen, alles andere als nachhaltig in unserem Herzen. Es liegt nicht an Gott oder an seinen Wundern, dass die zu wenig wären. Das liegt an der Schwäche unseres menschlichen Herzens. Schnell verblassen die Ereignisse wieder, die wir mit Gott erlebt haben, die Erfahrungen. Und die Schwere des Alltags oder die Gottlosigkeit unserer Gesellschaft um uns herum ziehen uns wieder in die alten Zweifel hinein. Denken wir nur mal an das Volk Israel. Gerade noch hat Gott sie durch das Schilfmeer geführt, aus Ägypten heraus. Kein Mensch ist irgendwie auch nur nass geworden, so steht es im Alten Testament. Und gleich zweifeln sie wieder dran, ob er sie in der Wüste auch wirklich versorgen würde. Und ich muss euch bekennen, ich denke auch manchmal an mein eigenes Leben. Wie oft zweifle ich an Gottes Fürsorge, obwohl ich zuvor unzählige Male Gott und sein Handeln in meinem Leben immer wieder erlebt habe, auch in meinen Lebensnöten. Und doch denke ich beim nächsten Problem: Wird Gott mir wohl zur Seite stehen? Bin ich bei ihm wohl an der richtigen Adresse? Bei persönlichen Erfahrungen stehen wir Menschen auch immer ein bisschen in der Gefahr, das Erlebte, was wir glauben, mit Gott erlebt zu haben, falsch einzuordnen und die verkehrten Schlüsse abzuleiten. Und ich habe den Eindruck, wir stehen auch so ein bisschen in der Versuchung, süchtig zu werden nach solchen übermenschlichen Erfahrungen. Ja, es gibt durchaus auch in christlichen Kreisen Menschen, die ständig auf der Suche nach dem nächsten Wunder Gottes sind. Das kann so ein bisschen, ja, wie eine Sucht werden. Menschen, die meinen, sie müssten Gottes Anwesenheit jeden Tag aufs Neue durch übersinnliche Erlebnisse spüren, sonst würde etwas nicht stimmen mit ihrem Glaubensleben. Aber lassen wir uns nicht täuschen, so ein erlebnisorientiertes Christsein führt am Ende nicht zum größeren Glauben, sondern bewirkt meinem Empfinden nach genau das Gegenteil. Am Ende so einer Entwicklung ist die Gefahr groß, dass das Wunder wichtiger wird als Gott selbst, der das Wunder wirkt. Und Gottesdienste in solchen Kreisen, die werden oft leider erstaunlich schnell oberflächlich. Ein Bekannter von mir hat mal gesagt, als er so eine Gemeinde besucht hat, die Show war gut beim Gottesdienst, aber die Botschaft war wässrig. Das bleibt am Ende übrig. Der Grund des christlichen Glaubens wurde nicht durch die Wunder Jesu gelegt, sondern durch das Wort Gottes, das geschriebene Gotteswort. Die vielen Wunder, die Jesus wirkte und die Apostel nach ihm auch noch, die waren natürlich die Bestätigung, dass sie von Gott bevollmächtigt waren. Aber sie waren nicht der Schritt zur Gründung einer Abenteuerreligion, in der wir unsere Sinne ständig mit Übersinnlichem fluten können. Und so wundert es nicht, dass wir in Johannes 20, Vers 29 lesen, dass Jesus seinen Jüngern einmal sagte, als er auferstanden war und der Thomas, den ich so gut verstehen kann, zweifelte an seiner Auferstehung, weil er nicht dabei war, dass Jesus einmal sagte, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Nur Gottes Wort ist der verlässliche Maßstab, an dem wir unseren Glauben ausrichten können. Und an diesem Wort können wir alle persönlichen Gotteserfahrungen, alle Erlebnisse mit ihm ausrichten und einordnen und die richtigen Schlüsse ableiten. Und genau dazu hat Jesus die Menschen auch aufgefordert, als er auf der Erde tätig war. Dass die Menschen die Schriften prüften und das dem gegenüberstellen, was sie an Jesus erlebten. Und wenn die Pharisäer und Schriftgelehrten das aufrichtig getan hätten, dann hätten sie erkannt, dass dieser Jesus, der da leibhaftig vor ihm stand, der Messias Gottes war oder ist, der ihm gesandt wurde. Jesus bekräftigt die Unumstößlichkeit der Gültigkeit des Gotteswortes. Er will es nicht abschaffen oder wie die moderne Theologie das heute gern tut, in Teilen in Frage stellen, sondern er will Gottes Wort ganz und gar bis ins Kleinste hinein erfüllen. Doch was bedeutet das genau, wenn Jesus sagt, er will Gesetz und Propheten erfüllen? Was heißt das konkret? Zum einen meint das natürlich, dass Jesus die Prophezeiungen erfüllt, die im Blick auf seine Person schon vor seinem Eintreten in diese Welt gemacht wurden, erfüllt, ja. Das heißt also, er erfüllt das, was über ihn bereits vorhergesagt wurde. So heißt es beispielsweise im Jesaja-Buch ja schon im 7. Kapitel, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. So ist es ja geworden, als Jesus in die Welt eingetreten ist. Oder weiter später, weiter hinten im Jesaja, im 53. Kapitel, wurde durch den Propheten über Jesus vorausgesagt, er wurde durchbohrt für unsere Missetaten. Da wird von seinem Kreuzestod gesprochen. Und auch der Psalmist wusste schon im 16. Kapitel, Vers 10, zu berichten, dass Gott seinen Heiligen nicht im Totenreich lassen wird. Ja, Jesus ist auferstanden. Und der Prophet Daniel kündigte auch, an ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Alles das musste also jetzt in Realität im Leben Jesu umgesetzt werden und passieren. Und alles das ereignete sich genau so, wie es geschrieben stand. Doch Gesetz und Propheten erfüllen meint auch noch etwas anderes. Jesus musste nicht nur die Ankündigung bezüglich seiner Person historische Realität werden lassen, sondern er musste auch den Anspruch Gottes an uns Menschen darin erfüllen. Gesetz und Propheten, das war ja nicht Gottes Unterhaltungsliteratur an das Volk Israel, sondern damit offenbarte Gott seinen Willen, seine Forderung gegenüber den Menschen. Und solange es das Gesetz gab, von Mose an, hat es noch nie ein Mensch geschafft, dem Gesetz Genüge zu tun und es im Ganzen zu erfüllen. Erst mit Jesus, erstmalig und einmalig, gab es einen Menschen, der diesem Anspruch Gottes gerecht geworden ist. Niemand anderes war dazu imstande. Erst mit Christus wurde Gottes Anspruch vollends erfüllt. Damit wurde die offene Forderung, die Gott durch das Gesetz an uns Menschen stellt, endlich beglichen. Und somit wird das Gesetz Gottes heute für uns nicht mehr die Anklageschrift unseres persönlichen Versagens, sondern somit darf das Gesetz Gottes auch die alttestamentliche Schrift für uns heute Lebenshilfe werden, Gottes Offenbarung werden und Wegweisung für unseren persönlichen Glauben sein. Jesus also bestätigt die Verbindlichkeit des Wortes Gottes auch für seine Jünger. Damals war das natürlich vorerst nur das alttestamentliche Schrifttum, aber heute dürfen wir gerne den neutestamentlichen Kanon mit in diese Bestätigung hineingenommen wissen. Die Bibel ist das Handbuch unseres Glaubens, weil Jesus das bestätigt. Deswegen dürfen wir darauf vertrauen. Wir kommen zu unserer zweiten Frage, die wir stellen wollen. Wie gehen wir denn nun richtig mit der Heiligen Schrift um? Ist ja schön, so ein Handbuch zu haben, aber wie benutzt man es richtig? Mit so einem Bedienungshandbuch wie für unser technisches Gerät, was ich euch heute Morgen vorgestellt habe, ist das ganz einfach. Man schlägt das auf, man liest das und macht genau das, was Wort für Wort in der Bedienungsanleitung steht. Und dann müsste das Gerät funktionieren und man sollte daran seine Freude haben. Aber ist das mit der Bibel wirklich auch so einfach? Prinzipiell schon. Aber es gibt doch ein paar Besonderheiten, die wir im Umgang mit der Bibel dabei beachten sollten. Denn die Heilige Schrift ist zwar das Informationsbuch für ein erfolgreiches und gesegnetes Glaubensleben, ja, das steht überhaupt nicht in Frage, aber eine Art, ich sag mal, Klickanleitung, die den eigenen Verstand überflüssig macht, ist die Bibel dennoch nicht. Eines wird aus unserem Bibeltext von heute Morgen heraus jedenfalls deutlich. Alles Geschriebene in der Heiligen Schrift hat seine tiefe Bedeutung. Wir lesen in Vers 18, dass Jesus sagt, denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen soll, auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Jota, wahrscheinlich hier der kleinste Buchstabe im hebräischen Alphabet gemeint, und Strichlein unterstreichen, also nochmal, dass jede kleine Passage in der Bibel, in der Heiligen Schrift seine Bedeutung hat, einen Sinn macht und nicht einfach nur so zufällig dort aufgeschrieben ist. Und damit wird klar, dass Jesus entgegen unserer modernen Theologie heute, die längst auch in freikirchliche Kreise vorgedrungen ist, selbstverständlich davon spricht, dass die Heilige Schrift im Ganzen und nicht nur in Teilen Gottes inspiriertes Wort ist. Und deshalb sollten wir Menschen nicht damit beginnen, Passagen in Gottes Wort und Menschenwort zu unterteilen, denn so würden wir uns am Ende selbst zum Richter über wahr und unwahr machen. Die Ursache, die Menschen dazu gebracht hat, daran zu zweifeln, dass die Bibel in allen Teilen wirklich Gottes Wort ist, die mag mir nachvollziehbar erscheinen. Anfänglich ging es sicher darum, augenscheinlich schwierige Textstellen, die vielleicht im Blick auf historische Zuverlässigkeit außerbiblischen Quellen entgegenstehen, ich sag mal, zu entschärfen. Doch nur weil wir noch nicht alles in der Schrift erkannt haben, dürfen wir uns nicht zum Richter über glaubwürdig und unglaubwürdig erheben. Denn wenn wir anfangen, am Schöpfungsbericht der Bibel zu zweifeln, warum wollen wir dann sicher sein, dass das, was über Jesus Christus geschrieben steht, stimmt? Wenn wir nicht glauben wollen, dass Jona 3 Tage im Bauch eines riesigen Fisches überlebt hat, weil das zu märchenhaft klingt, ja, woher wollen wir dann die Gewissheit nehmen, dass es Vergebung der Sünden oder Auferstehung aus den Toten gibt? Wer damit beginnt, einzelne Bausteine aus der Heiligen Schrift anzukratzen oder sie einfach wegzulassen, der fängt an, das ganze große Glaubensgerüst zum Einsturz zu bringen. Und darum gilt es, die Heilige Schrift im Ganzen als das inspirierte Gotteswort zu sehen und dementsprechend mit ihr umzugehen. Wir versuchen nicht nur das herauszunehmen, was uns angenehm zu glauben ist, nicht nur an dem festzuhalten, was unserem Lebensstil entspricht, sondern wir nehmen auch die Sachen entgegen, die uns unangenehm sind, die uns zur Veränderung auffordern oder die uns Mühe machen in unserem Glaubensleben. Auf die Beliebigkeit, die heute so propagiert wird in Sachen Glauben und Religiosität, antworten wir Christen heute mit einem einzigen Wort, und das lautet Bibeltreue. Doch was genau bedeutet es denn nun, bibeltreu zu sein? Was heißt es, Jota und Strichlein in der Heiligen Schrift ernst zu nehmen? Was steckt dahinter? Die frommen Juden in den Tagen Jesu hielten Schrifttreue vor allem für das Wort für Wort, also für das buchstäbliche Erfüllen dessen, was in den heiligen Texten geschrieben steht. Und das ging manchmal so weit, dass sie sich dem geschriebenen einzelnen Wort mehr verpflichteten als den Sinn, den Gott hinter manch einen Bibeltext gelegt hat. Jesus lebte seine Gesetzestreue ganz anders. Für ihn war nicht die blinde Wort-für-Wort-Erfüllung entscheidend, sondern ihm war wichtig, dass die Menschen Gottes Sinn erfassen, den er in die Texte gegeben hat, und diesen umsetzen. Die Unterschiedlichkeit der Anwendung von Gottes Wort zwischen den Pharisäern und Jesus zeigte sich einmal ganz deutlich in der Frage um den Sabbat. Da kamen die Pharisäer und Schriftgelehrten, in Matthäus 12, Vers 10 und folgen können wir lesen, an den Herrn Jesus ran und fragten ihn, wieder mal auf ihre hinterlistige Art: Rabbi, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen und jemandem etwas Gutes zu tun? Die Frage hat sie nicht wirklich bewegt. Sie glaubten ja, die Antwort längst zu kennen auf diese Frage. Sie wussten, im mosaischen Gesetz steht, dass man nicht arbeiten darf, also keinerlei Tätigkeiten am Sabbat machen kann. Also kann es nur verboten sein. Nun antwortet Jesus auf diese Fangfrage mit einer Gegenfrage und sagt: Welcher Mensch wird unter euch sein, der ein Schaf hat und wenn dieses am Sabbat in eine Grube fällt, er es nicht ergreift und herauszieht? Wie viel wertvoller ist nun ein Mensch als ein Schaf? Also, sagt Jesus, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Das heißt, Jesus sieht also im Gottes Gesetz und in allem heiligen Schrifttum nicht den Regelkatalog, den Gott uns gibt, mit dem er unseren blinden Gehorsam abprüfen will, sondern Jesus ist klar, Gott hat das Gesetz, auch das alttestamentliche Gesetz, zum Wohle der Menschen gegeben. Damit wollte er den Menschen Gutes tun, das Zusammenleben zwischen ihm und den Menschen, die in Sünde gefallen sind, und den Menschen untereinander regeln und gedeihen lassen. Die Sabbatregeln, die sollten den Ruhetag schützen. Und die zum eigentlichen Gebot ergänzenden Ausführungsbestimmungen, die dann im 2. Mosebuch noch dazugeschrieben wurden, die sollten verhindern, dass die spitzfindigen Israeliten, die ja Geschäftsleute waren in überwiegender Zahl, nicht irgendwelche fadenscheinigen Ausreden finden, um dieses Sabbatgebot zu umgehen und dann doch noch ihre Geschäfte am Sabbat zu machen. Aber keinesfalls wollte Gott mit diesem Gebot einem Menschen, der Not leidet, die Hilfe, die er braucht, am Sabbat verwehren. Es ist widersinnig, die Bibel und die Heiligen Schriften so auszulegen. Bibeltreue bedeutet also nicht unbedingt blinder Buchstabengehorsam, sondern Bibeltreue prüft immer den Aussagesinn eines Bibeltextes und versucht, diesen in die Tat umzusetzen. Manchmal und ziemlich oft sogar sind Worte, die geschrieben stehen, und die Tat identisch. Und dann liegt die praktische Anwendung in der wörtlichen Umsetzung dessen, was im Text geschrieben steht. Aber manchmal gibt es auch Situationen, in denen das anders ist, in denen die sinnhafte Anwendung eines Bibeltextes nicht unbedingt in der wörtlichen Anwendung dessen steht, liegt, was in der Bibel steht. Ich möchte das nochmal an einem anderen kurzen, einprägsamen Beispiel verdeutlichen, weil mir das wichtig ist, dass ihr versteht, was ich damit meine. Die meisten von euch werden die Begebenheit kennen, wo Jesus seinen Jüngern kurz vor seiner Festnahme die Füße gewaschen hat. Da saßen sie also zusammen, kamen zu einem Abendmahl, haben sich nochmal getroffen. Und dann hat Jesus angefangen, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Nun war das höchst ungewöhnlich, dass der Lehrer, also eine höher gestellte Persönlichkeit, seinen Untergebenen, seinen Schülern die Füße wäscht. Normalerweise war das Sklavenarbeit oder zumindest die Arbeit eines Haushälters bei reichen Leuten. Und Jesus hat das nun für seine Jünger gemacht. Was Jesus damit verdeutlichen wollte, das geht ohne Frage eindeutig aus diesem Text hervor. Jesus wollte seine Jünger zum gegenseitigen Dienen auffordern und animieren. Und er endet bei dieser Fußwaschung mit den Worten: Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Johannes 13, Vers 14 kann man das lesen. Nun war das ja in der damaligen Gesellschaft ein ganz übliches Geschehnis. Jesus hat da ja nicht irgendwas erfunden, was es vorher noch gar nicht gab, sondern die Jünger, die waren in einer Welt, in der das üblich war, dass ein Hausherr seinen Gästen oder der Diener des Hausherrn seinen Gästen die Füße gewaschen hat. Denn die haben damals nicht an einem Tisch gesessen mit Stühlen, wo das Essen serviert wurde, so wie bei uns heute, sondern die lagen fast auf dem Fußboden dabei. Und ich sag's mal ganz profan, einer hielt dem anderen seine Füße unter die Nase beim Essen. Die Straßen waren staubig, die Leute hatten meist Sandalen an Und da war das eben nichts Ungewöhnliches, dass man sich vor so einem Mahl die Füße wusch. Es war ganz normal. Ich habe mich gefragt, gilt diese Anwendung deswegen heute bei uns noch wörtlich? In einer Gesellschaft, in der wir täglich duschen, in der wir festes Schuhwerk tragen und befestigte Gehsteine haben? Oder gibt es heute vielleicht viel sinnvollere Maßnahmen, den Sinn dieses Bibelwortes, das Jesus hier seinen Jüngern übermittelt hat, passender anzuwenden? Ich glaube, heute wäre es viel passender, statt jemandem die Füße zu waschen, Zeit mit ihm zu verbringen, wenn er einsam ist. Der Schwester, der gerade der Mann gestorben ist, dem Bruder, der gerade die Frau gestorben ist, Gesellschaft zu leisten, ihn zu trösten in seiner Not. Heute wäre es viel sinnvoller, der Frau aus der Nachbarschaft mit den 5 Kindern, die mit dem Haushalt überfordert ist, praktisch zur Hand zu gehen, zu sagen, kann ich dir was Gutes tun? Soll ich dir beim Einkauf helfen? Kann ich dir irgendwie den Alltag erleichtern? Oder es wäre auch praktischer, Zeit mit der Jugend einer Gemeinde zu verbringen, ihm bleibende Werte mitzugeben, ihnen ins Glaubensleben zu helfen, auch wenn ich die Zeit vielleicht von der Zeit für meine eigenen Familie abknapsen muss. Und so gibt es viele verschiedene Beispiele. Wir waren in den Winterferien bei meiner Schwester zu besuchen, da gab es auch einen Bowlingabend, haben wir so als Familie gemacht, sie mit ihrer Familie, wir mit unserer. Und dann hat mein Schwager da plötzlich, ohne uns Bescheid zu sagen, 2 Herren eingeladen aus seinem Freundeskreis, die nicht zur Familie gehörten und so ein bisschen ihre Probleme hatten. Der eine ist depressiv, leidet immer wieder unter Selbstmordgedanken, der andere hat eine Trennungsgeschichte hinter sich. Und naja, so fremde Personen, die sprengen immer so ein bisschen so eine familiäre Veranstaltung. Ich war zum Anfang gar nicht so begeistert, dachte, naja, nun gibt man sich nicht so ungezwungen, wenn Fremde dabei sind. Aber später habe ich nochmal drüber nachgedacht, habe gedacht, das ist es doch genau, was wir machen sollen. Menschen, die Not leiden, mit in unser Leben hineinzunehmen. Da können wir Zeugnis sein, da können wir von Jesus weitersagen und da können wir anderen vielleicht eine Hilfe sein und ihnen so die Füße waschen. Ich möchte niemandem ausreden, im Rahmen von Gemeindeveranstaltungen seinem Nächsten die Füße zu waschen. Aber eines ist Fakt, liebe Geschwister, wenn das das Einzige ist, was wir einander tun, am Sonntag früh die Füße zu waschen und dann unserem Bruder oder unsere Schwester in der Not des Alltags, in seinen Problemen wieder alleine lassen, dann erfüllen wir das Bibelwort zwar buchstäblich, aber den Sinn erfassen wir nicht. Dann sind wir nicht bibeltreu, weil wir am Sinn, den Gott hier hineingelegt hat, vorbeigegangen sind. Der richtige Umgang mit der Heiligen Schrift heißt, sie ernst zu nehmen und sie umsetzen das, was geschrieben steht. Aber nicht ohne Verstand, sondern in allem immer fragend, was ist der Sinn einer biblischen Aussage? Was wünscht Gott sich wirklich an dieser oder jener Stelle? Nun kommen wir noch kurz zu unserer dritten und letzten Frage für den heutigen Bibeltext und dann habt ihr es auch schon geschafft. Die letzte Frage, die wir uns stellen wollten, lautet, welches Ziel verfolgt Gott denn nun durch die Heilige Schrift mit uns Menschen? Die Antwort aus dem Text heraus lautet wieder, sie sollen den Menschen den Weg zur Gerechtigkeit zeigen. Oder sie soll den Menschen den Weg zur Gerechtigkeit zeigen. Jesus sagte den Jüngern in Vers 20 von unserem heutigen Bibeltext, denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Komischer Vers, oder, dass Jesus das sagt. Ruft er nun auf zur Gesetzestreue, zur Gesetzeserfüllung, zum Werksgehorsam, sage ich mal? Die Schriftgelehrten und Pharisäer hatten damals eine sehr seltsame Vorstellung von menschlicher Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, ob euch das so bewusst ist. Ich habe das neu erst mal wieder gelesen. Sie glaubten, dass Gott so eine Art Konto über ihr Leben führt, eine Art Soll und Haben, wo Gesetzeserfüllung und Gesetzesübertretungen raufgebucht werden. Und dann glaubten die Pharisäer und Schriftgelehrten, dass die Menschen vor Gott gerecht werden, deren Gesetzeserfüllung höher ist als die Gesetzesübertretung. Also wer es geschafft hat, mehr Buchungen auf Gesetzeserfüllung als bei den Übertretungen zu haben, der wird vor Gott gerecht. Als ich das so nochmal neu gelesen habe, habe ich gedacht, was für eine erbärmliche Vorstellung von einem heiligen und gerechten Gott die Pharisäer eigentlich hatten. Was für eine Herabstufung des Gottesbildes. Wie wirklichkeitsfern. Jesus musste deshalb das Gottesbild der Pharisäer auch zurechtrücken und musste die Menschen lernen, dass schon die geringste Übertretung ausreicht, um aus der Gemeinschaft Gottes herauszufallen, um der Gemeinschaft mit dem heiligen und gerechten Gott nicht mehr würdig zu sein. Doch das, was Jesus hier meint, ist nicht, dass wir uns mehr als die Pharisäer noch darum bemühen sollen, Gottes Gesetz zu erfüllen und einzuhalten. Das wäre auch für einen Menschen wie mich völlig aussichtslos, würde ich nicht schaffen. Die Pharisäer waren ja echt bemüht und die haben ja echt darum gekämpft, Gott zu gefallen. Nein, die Gerechtigkeit, die Pharisäer und die der Schriftgelehrten weit übertrifft, die kommt nicht aus den Bemühungen eines Menschen heraus, Gottes Gesetz zu erfüllen, sondern die kann nur aus seinem Glauben an den Herrn Jesus Christus selbst kommen. Denn nur wer an Gott glaubt und in ihn den Heiland sieht, den Gott uns Menschen geschickt hat, wer daran glaubt, dass Jesus stellvertretend auch für seine Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben ist, dass er aufersteht und lebt und uns den Weg als erster auferstandener Mensch bereitet hat, der wird letztendlich vor Gott gerecht gesprochen. Dessen Gerechtigkeit wird größer sein als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, die ihr Leben lang versucht haben und auch heute noch versuchen im Kreis frommer Juden, das Gesetz Gottes in allen Ansprüchen zu erfüllen. Jesus hat einmal gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und dieser gangbare Weg zum Vater, dieser Heilsweg über Jesus Christus, der wird uns durch die Heilige Schrift sichtbar gemacht. Das ist Gottes Ziel mit der Bibel, dass wir Menschen erkennen können, wo wir stehen und wie wir zurückkommen können in die Gegenwart Gottes. Ich fasse noch einmal ganz kurz zusammen. Die Heilige Schrift also ist das Handbuch unseres christlichen Glaubens. Warum können wir darauf vertrauen, dass sie auch für uns heute noch Gültigkeit hat? Weil Jesus das gesagt hat, weil er, unser Herr, das so bestätigt hat. Wie gehen wir richtig mit der Heiligen Schrift um? Wir müssen sie ernst nehmen und das anwenden, was darin geschrieben steht, aber nicht in einem bloßen Buchstaben glauben, sondern immer nach dem eigentlichen Aussagesinn Gottes fragen. Und dann, welches Ziel verfolgt Gott mit der Heiligen Schrift? Dass alle Menschen auf dieser Welt die Möglichkeit haben, den Weg zum Heil zu finden. Liebe Geschwister, ich hoffe und wünsche mir, dass ich mit dieser Predigt über das Wort Gottes euch vielleicht ein bisschen wieder motiviert habe, dieses Wort mehr in den Alltag einzubauen. Bei mir liegt die Bibel oft aufgeschlagen auf dem Schreibtisch und da ist eine Staubschicht drauf, weil ich es manchmal nicht schaffe, in der Woche in die Bibel reinzugucken oder nur mal notdürftig das Andachtsbuch zu nehmen und mal schnell da was zu lesen. Aber die Bibel ist das geistliche Brot, von dem wir glaubensmäßig leben. Und ich wünsche uns, dass wir wieder neuen Appetit auf die Bibel bekommen, denn Gott gibt uns darin Antworten auf die Fragen unseres Lebens. Er tröstet uns und er zeigt uns den Weg zu ihm. Und das wünsche ich uns, dass wir das erfahren und dass wir das auch anderen weitergeben. Amen.